Auch ein ganz herzliches Willkommen und Hallo von meiner Seite aus. Ich freue mich ganz arg, dass ihr heute da seid an diesem Karfreitagabend. Es ist Karfreitag. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe und dazu gehört auch der Karfreitag. Wir haben uns in den letzten Wochen einige Sehnsüchte angeschaut. Sehnsüchte, das sind Wünsche oder auch Bedürfnisse, die wir Menschen haben. Wenn du so mal auf Ostern schaust, da ist es vor allen Dingen bei Kindern so, da freuen die sich ganz arg auf die tollen Nester oder auch die tollen Eier. Und so ähnlich haben wir Menschen auch Dinge, auf die wir uns freuen, nach denen wir uns sehnen. Die sind ein bisschen größer als so ein Osternest vielleicht. Aber trotzdem sind es Dinge, die wir haben wollen, wo wir die Hoffnung haben im Leben, irgendwann das mal zu erfahren oder das zu erhalten. Das sind Sehnsüchte. Ich weiß nicht, wie das bei dir früher oder noch immer bei Ostern so ist. Als Kind, wie gesagt, da freut man sich auf diese Dinge, wie zum Beispiel so ein tolles Osternest und da sind dann so ein paar Eier drin und noch so Schokolade und so weiter. Bei mir, da war das häufig so, ich habe noch drei Geschwister. Wenn ich das gefunden habe, dann konnte man die Zeit stellen, dann ging vielleicht mal so ein halber Tag rum und dann war das Nest leer. Das hat nie lang gehalten. Bei meinen Geschwistern, ich weiß nicht warum oder wie es dazu kam, aber die haben die Dinger irgendwie nicht angerührt oder nur so ab und zu mal. Und auf der einen Seite war ich immer so ein bisschen so mit Bewunderung, ich war der Kleinste und der Dickste, aber meine Geschwister, ich habe die irgendwie immer bewundert und gleichzeitig irgendwie nicht verstanden, warum. Und irgendwann gab es auch Momente, wo ich mal ein halbes Jahr später hingegangen bin in die Schublade von meinem Bruder und da habe ich gesehen, der hat immer noch irgendwie Sachen von Ostern. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, jetzt ist es sogar schlecht geworden. Das Ding mit Sehnsüchten ist so, bei jedem von uns Menschen, bei jeder Person ist es ein bisschen anders. Für den einen ist das eine größer, der eine Wunsch nach zum Beispiel Gerechtigkeit. Und bei einer anderen Person ist dieser Wunsch vielleicht auch da, aber nicht so sehr. Das unterscheidet sich sehr stark, Sehnsüchte, von Mensch zu Mensch, je nach Erfahrung, je nach dem, wer du bist, wo du aufgewachsen bist, ändert sich das. In den letzten Monaten, Wochen gab es eine Sehnsucht, ein großes Thema, ein großer Wunsch, ein Ziel, was aber fast jeder von uns auf dem Herzen hat. Und das ist die Sehnsucht nach Frieden. Frieden in einer Welt voller Hass, in einer Welt voller Ungerechtigkeit. Der tiefe Herzenswunsch nach Frieden. Und heute an diesem Karfreitag ist das Thema die Suche nach Frieden. Und jetzt kannst du dir vielleicht so die Frage stellen, wie passt es zusammen? Karfreitag, der blutige Gedenktag an das Sterben von Jesus, das Kreuz, ein Folterwerkzeug, ein Mordinstrument im Vordergrund. Wie soll man denn an so einem Tag nach Frieden suchen? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Ich glaube aber genau das macht diese Suche heute so spannend. Und deswegen lasst uns mal auf die Suche gehen. Unsere Suche beginnt bei einem Mann aus Nazareth, Jesus Christus. Über die letzten Jahre seines Lebens finden wir ganz detaillierte Berichte. 4 Berichte in der Bibel. Es gibt keine andere Geschichte, die so häufig nacherzählt wird und wiederholt wird in der Bibel, wie diese Geschichte von Jesus. In den Berichten, den Evangelien, da lesen wir davon, wie dieser Jesus ganz unterschiedlichen Menschen begegnet ist, wie er kranke Menschen geheilt hat und wie er sie von ihrem Leid befreit hat oder sogar die Schuld vergibt. Und heute schauen wir auf Jesus und erinnern uns, wie er durch die schwersten Stunden seines Lebens gehen musste. Die Beschreibung der Ereignisse rund um die Verurteilung und Kreuzigung von Jesus nehmen in den Berichten der Evangelien sehr viel Raum ein. Alles läuft förmlich darauf zu. und ihre Berichte sind unglaublich eindrücklich. So werden wir uns in der heutigen Predigt Zeit nehmen für mehrere Lesungen aus der Bibel.
Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht, sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.
Wow, vielleicht hast du dir gerade gedacht, war das der richtige Text? Passt das überhaupt? Was, Liebe? Das ist doch so ein Text, den hört man eigentlich an Hochzeiten, aber an Karfreitag ist das nicht völlig deplatziert? Die Stunden der Gefangennahme, der Verurteilung und der Hinrichtung von Jesus sind geprägt von Unrecht, Brutalität und Hass. Und das wollen wir uns jetzt mal ganz kurz anschauen. Ich lese vor. Gerade saß Jesus noch mit seinen Freunden gesellig beim Essen zusammen. Er kündigte wieder einmal seinen Tod an, so wie er es schon häufiger getan hat. Und wieder einmal verdrängten das seine Jünger. Aber dann ging es plötzlich ganz schnell. Wenige Stunden später im Garten Gethsemane wird Jesus von den jüdischen Befehlshabern verhaftet. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Erstes Verhör. Noch in derselben Nacht beim jüdischen Hohen Rat. Gotteslästerung ist die Anklage. Er schweigt. Sie provozieren ihn. Er bleibt ruhig. Sie befinden ihn für schuldig. Wie kann er nur behaupten, er wäre der Sohn Gottes? Anmaßend, unerhört. Sie schlagen ihn. Nächster Morgen. Zweites Verhör. Pontius Pilatus, der römische Statthalter, der Machthaber. Nur er kann das Todesurteil verhängen. Das fordert der Hohe Rat. Unnachgiebig. Pilatus sieht es anders. Ihm fehlen die Beweise. Die Menge tobt. Sie wollen Blut sehen. Und Jesus? Immer noch ruhig. Pilatus befindet ihn für unschuldig. Der blutrünstige Mob schreit auf, kennt kein Erbarmen, kreuzigt ihn. Pilatus fällt das Urteil. Tod am Kreuz. Sofort, jetzt.
Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und gröhlten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf.
Hass, Demütigung, Brutalität, Unrecht. Wie soll man das anders in Worte fassen, was Jesus hier erfährt? Hass, Demütigung, Brutalität, Unrecht. Was machen diese Worte mit dir? Was lösen sie in dir aus?
Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. So lasse ich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist. Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu: Wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst.
Das Volk schaut zu. So steht es in Vers 35, der gerade vorgelesen wurde. Die Menschen gaffen Jesus beim Leiden und Sterben zu, auf der Suche nach der blutigen Sensation. Und dann lesen wir von den führenden Männern. Sie lachen und verspotten Jesus auf der Suche nach Selbstgerechtigkeit. Auch die Soldaten verhöhnen ihn und würfeln um seine Kleider auf der Suche nach ihrem eigenen Vorteil. Sensationsgeilheit, Selbstgerechtigkeit und der eigene Vorteil begleiten also die letzten Atemzüge des Heilands. Aber hätte es nicht anders sein müssen? Hat Jesus nicht ein Recht auf Verehrung, Geschenke und Erhöhung? Ja, erhöht wurde er mit Nägeln durchbohrt an einem Kreuz. O Jesus, wie kannst du dir das antun lassen? Du hast es nicht verdient. Erklären lässt sich das Ganze nicht mit menschlichen Worten. Aber Gottes Wort, das sagt: Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Das ist Jesus, Gott und doch Mensch. Jesus wurde uns Menschen gleich in unseren Empfindungen und unseren leiblichen Einschränkungen. Jesus spürte wie wir. Er spürte den Hass, die Demütigung, die Brutalität und das Unrecht, das Menschen ihm angetan haben. Er spürte, wie die eisernen, rostigen Nägel die Haut und die Sehnen seiner Hände durchbohrten. Taten sprechen lauter als Worte. Etwas zu behaupten oder zu fordern ist leicht. Etwas zu beweisen oder zu leben, das ist schwer. Wie reagierst du darauf, wenn Menschen dich hassen? Wenn sie dich vor allen demütigen und dich beschämt dastehen lassen, was ist deine Reaktion auf körperliche Brutalität oder wenn du zu Unrecht beschuldigt wirst? Wenn man das Christen fragt, dann könnte eine Antwort lauten: Also wenn mich Menschen beschimpfen, dann bete ich für sie und segne sie und ich habe sie trotzdem lieb. Okay, gut, wenn das wirklich so ist. Aber das würde ich gern mal in der Praxis sehen. Jesus, der hat etwas ganz Ähnliches gesagt. In Matthäus 5, da lesen wir: Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Okay, Jesus, das klingt gut, aber funktioniert das wirklich? Lebst du das wirklich? Und hier, da sehen wir Jesus am Kreuz. Er fühlt die bösen Blicke des Volkes, die hasserfüllten Augen der geistlichen Führer und die gierigen Gesichter der Soldaten. Aber sehen tut er etwas anderes. Er sieht verlorene Menschen auf der Suche. Und seine Reaktion ist: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie um alles in der Welt kannst du, Jesus, in diesem Moment noch Gnade für solche Menschen empfinden? In der blutigsten und dunkelsten Stunde seines Lebens kümmert sich Jesus noch um die verlorenen Menschen, wegen denen er leiden muss. Er betet für sie, weil er sie trotzdem liebt. Der Weg, den Jesus wählt, war oft unerwartet und doch war es immer der richtige.
In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus.
Ganz nah an dem schrecklichen Geschehen, da standen einige der Menschen, die Jesus liebten, darunter seine Mutter. Er wird sie zurücklassen, doch allein lassen will er sie nicht. Er weiß um ihre Trauer und Ängste. Er selbst wird sich nicht mehr um sie kümmern können, doch er sorgt für sie, dass es jemand anderes tut. Doch wer wird für sie da sein? Wer wird für sie da sein und sorgen, wenn er tot ist? Neben ihr steht Johannes, der einzige seiner Nachfolger, der nicht vor Angst wegrannte. Er spricht zu seiner Mutter: Du wirst Teil einer neuen Familie. Und Jesus sagt weiter: Von nun an wirst du bei Johannes wohnen. Er wird wie ein Sohn und du wie eine Mutter sein. Mitten in furchtbaren Schmerzen, wo Jesus selbst schutzlos, nackt und ausgeliefert ist, da sorgt er für seine Mutter.
Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus, beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Es gibt ein Sprichwort, das heißt: Späte Reue ist selten echt. Und das bedeutet, wenn jemand etwas spät und vielleicht zu spät bereut, dann ist es meistens nur geheuchelt. Zwei Verbrecher hängen neben Jesus am Kreuz. Auch sie sind zum Tode verurteilt. Warum? Das wissen wir nicht. Aber als die beiden da hängen, sehen wir anhand von ihrer Reaktion einen Kontrast, wie man Jesus sehen kann. Beide sehen Jesus mit unterschiedlichen Augen. Der eine, der sieht Jesus als vielleicht noch eine Chance, vom Kreuz herunterzukommen. Ob er das wirklich glaubt, ist zu bezweifeln. Der andere, der sieht Jesus als denjenigen, der nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit retten kann. Er sagt: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er weiß um seine Schuld und er weiß, dass er auf dieser Erde nichts mehr gewinnen kann. Er sehnt sich nach einem Retter und hat ihn in Jesus gefunden. An ihn klammert er sich. Jesus sieht die Herzen der beiden Verbrecher. Er sieht, wie sie es meinen. Dem Verbrecher, der an ihn glaubt, dem sieht er ins Herz und sagt: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was für ein Versprechen. Ich nehme dich mit. Du gehörst zu mir. Du gehörst dorthin, wo ich bin. An den Ort, wo es keine Tränen und kein Leid gibt. Wo es nichts Böses gibt. Mit mir kannst du dorthin kommen. Und dazu braucht es nichts anderes als ein Herz, das bereut und ein Mensch, der seine Hoffnung auf den Gottessohn setzt. Der Autor und Pastor Max Lucado hat einmal gesagt, ich zitiere, ich muss lächeln, wenn ich daran denke, dass durch die goldenen Gassen des Himmels ein Ex-Knastbruder spaziert, der mehr über die Gnade weiß als 1000 gelehrte Theologen. Selbst die reinsten und heiligsten unter uns verdienen den Himmel ungefähr genauso wie der Verbrecher am Kreuz. Wir alle benutzen die Kreditkarte Jesu und nicht unsere eigene. Drei Szenen vom Kreuz. Von der Stelle, an der Jesus am Kreuz hängt. Drei Ausschnitte aus den letzten Minuten, den letzten Momenten von Jesus. Zum einen die erste Szene mit Hass, Ungerechtigkeit und Brutalität. Und dann die zweite Szene mit Angst und Trauer. Und am Schluss die dritte mit Schuld und Verlorenheit. Und in all diesen drei Augenblicken von eigentlich dem schlimmsten Geschehen der Menschheitsgeschichte, als Jesus stirbt am Kreuz, nicht nur menschliche Qualen erleidet, sondern die ganze Schuld trägt, die ganze Verlorenheit trägt. In diesen Momenten, da zeigt Jesus, was wahrer Frieden bedeutet, was es bedeutet, Hoffnung und Gewissheit zu haben. Er begegnet Menschen, wo ich vielleicht sagen würde, du bist schuld an meinem Leid, mit den Worten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus lebt uns vor, was es wirklich bedeutet, in der Wahrheit zu sein. Dem Hass, der Demütigung und dem Unrecht begegnet Jesus mit Liebe und Gnade. Der Angst und Trauer der Menschen, die ihn lieben, begegnet er mit Trost und Beistand. Und der Schuld und Verlorenheit des Verbrechers begegnet er mit Vergebung und Gewissheit. Mich begeistert, was Jesus nicht nur gesagt hat, sondern was er gelebt hat. Und vielleicht, ja, vielleicht passen deshalb, genau deshalb diese Worte aus 1. Korinther 13, 4 bis 8 so gut. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf, selbst im Tod. Amen.